Und diesen Jesus-Sinn wollen wir in unser Herz hineinsprechen lassen. Das tut er ja auf ganz vielfältige Art und Weise durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt, der Teil unserer Gemeinschaft ist, aber am deutlichsten tut er es immer wieder durch sein Wort. Und deswegen lesen wir aufmerksam, mit Begeisterung, mit Hinhören und verstehen wollen. Und unter der Hilfe des Heiligen Geistes lesen wir sein Wort und sagen, Herr, sprich du heute Morgen zu uns. Ich lade dich ein, wenn du eine Bibel dabei hast, dass du die rausnimmst und aufschlägst im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Vielleicht hast du noch eine Bibel-App, dann klickst du mal auf die richtigen Buttons oder du holst dir einfach dort hinten eine Bibel, da gibt es auch noch welche. Darfst du auch mitnehmen, wenn du keine besitzt. Und wir lesen gemeinsam, das heißt für uns liest heute Morgen hier vorne der Sandro. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 15 bis 17. Das ist nicht lang, aber dafür hören wir umso intensiver hin und sagen, Herr, was willst du uns sagen heute Morgen? Bitte schön.
Hallo. Jetzt. Also ich habe die Ehre bekommen, jetzt heute vorzulesen. Und ja, als Christen wisst ihr doch, worum es geht. Überlegt einmal selbst. Haben wir durch den Abendmahlskelch, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht einen Teil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen.
Heiliger Geist, sprich heute Morgen in unsere Herzen. Lass diese kurzen, aber intensiven Worte in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen. Dass da was wächst. Dass da was rauskommt, was unser Leben verändert, hin zu dem, was du gerne sehen möchtest in uns. Dass wir Jesus ähnlicher werden und Jesus ähnlicher leben, durch das, was du in uns tust, Heiliger Geist. Amen. Ich hätte jetzt gesagt, ich sage heute Morgen nur ein paar kurze Worte, weil das Abendmahl im Mittelpunkt stehen will. Aber wenn ich sage kurz, dann passt der Yannick auf und sagt nachher wieder, das war jetzt gar nicht kurz. Deswegen mal sehen, wie kurz es dann tatsächlich wird. Aber tatsächlich wollen wir heute Morgen feiern. Wir haben ja vor 2 Wochen, zwischendurch war die Unterbrechung dadurch, dass Uwe Schäfer da war und so ein Thema außer der Reihe gepredigt hat. Aber wir haben vor 2 Wochen ja eine neue Reihe miteinander angefangen und haben uns über Einheit in der Gemeinde unterhalten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Bild vom Huddle, wo sich die Spieler vor dem Spiel so umarmen, so ganz eng im Kreis zusammenstehen und sich gegenseitig ermutigen und sagen, gemeinsam schaffen wir das. Und wir haben uns die Einheit angeschaut, die Gott gerne in seiner Gemeinde möchte. Und an dem Thema werden wir auch dranbleiben und über praktische Konsequenzen nachdenken. Ich würde zum Beispiel gerne nächste Woche mit euch einen Ausflug machen, einfach mal durch das Neue Testament und alle Stellen angucken, wo das Wort einander vorkommt. Und mal schauen, was da alles drüber steht, wie wir miteinander umgehen sollen. Einfach mal so zusammentragen, dieses Gesamtbild sehen. Aber das ist nächste Woche. Wir haben uns letztes Mal inspirieren lassen von der Tatsache, dass diese Einheit da sein soll. Wir schauen auf die vielen praktischen Details, die kommen. Und vielleicht fragt sich mancher schon, auweia, wie soll denn das funktionieren? Und da ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an das Zentrale erinnern lassen, nämlich, dass diese Einheit keine Einheit ist, die wir in irgendeiner Art und Weise produzieren können. Wo wir jetzt sagen, ja, das haben wir jetzt alles gehört und das nehmen wir uns zu Herzen und jetzt reißen wir uns halt mal alle zusammen und machen das auch und dann klappt das schon irgendwie, so frei nach dem Motto, wir schaffen das. Ja? Sondern diese Einheit, die können Menschen nur dann leben, wenn Gott sie zusammenbringt. Und das hat er ja bereits getan. Das feiern wir heute Morgen. Deswegen steht das Kreuz in unserer Mitte. Deswegen brechen wir nachher, wie Paulus das uns da beschreibt in diesem Text, von diesem einen Brot. Gut, wir haben es jetzt schon aus praktischen Gründen ein paar Stückle mal vorgebrochen, ja, aber wir kommen und da kriegt nicht jeder individuell irgendwie sein Essen, sondern wir kommen zusammen an diesen Tisch des Herrn. Wir lassen uns einladen von ihm, der im Zentrum steht und erinnern uns daran, er ist der Grund, warum wir alle hier sind. Völlig verschiedene Menschen. Für viele von uns würde es wahrscheinlich keinen Grund geben, heute Morgen auch nur im selben Raum zu sitzen, wenn es diesen Jesus nicht gäbe. Wenn er nicht der Grund wäre, der uns, wenn er nicht der wäre, der uns errettet hat, der uns erkauft hat an seinem Kreuz, von dem wir hören wollen, mit dem wir leben wollen, dem wir nachfolgen wollen als seine Jünger, und der dann von Anfang an sagt, aber mit mir zu gehen und mit mir zu leben, das heißt, Teil zu sein von dieser großen Einheit, von dieser Familie. Weil ich dich zum Teil mache davon. Ich fand es gerade wieder sehr ansprechend in diesem letzten Lied. Man konnte es ja auch auf Deutsch mitverfolgen drunter, für die, die das Englische jetzt nicht so ganz fließend verstehen, aber das Lied hat ja im Grunde genommen versucht, so eines der großen Glaubensbekenntnisse zu vertonen. Und dann kam dann so im letzten Abschnitt was von der Gemeinschaft der Heiligen. Und von der seiner Heiligen, und da kann man ja aussuchen, ob man dann Church mit Gemeinde oder mit Kirche übersetzt, ja, von dieser heiligen Gruppe. Und da denke ich ja dann schon, wenn ich sowas lese, so, und da gehöre ich dazu, ja, also ob die dann noch so heilig sind, ja, das ist ja ein Anspruch, der dahinter steht. Mann, seine heilige Kirche zu sein. Und da komme ich rein hier so mit meinen Erlebnissen aus der Woche, mit dem, was los war, so mit dem auch, wie ich mich benommen habe diese Woche. Und ich gebe es ja ganz ehrlich zu, das war wahrscheinlich nicht so in jedem Moment so furchtbar heilig immer. Also Männer, so die um mich rum fragt, die würden das vielleicht so für den einen oder anderen Moment oder für den einen oder anderen Satz, der viel schon so ein bisschen in Frage stellen, ja. Ich rede jetzt von mir, nicht von euch, ne? Also da ist das ja anders, aber ja. Es gibt so ein, zwei Leute, bei denen ist das manchmal so, dass sie nicht so ganz heilig sind. Ja? Und dann kommt dieser Anspruch rein, jetzt seid diese heilige Kirche, und da denke ich, das kann ja von Anfang an schon gar nicht funktionieren. Wie soll denn das gehen? Mit mir, mit solchen Leuten da drin. Und dann denke ich drüber nach und begreife wieder neu, dass das ja zunächst einmal in erster Linie gar nicht ein Anspruch Gottes an mich ist, sondern in erster Linie eine Zusage Gottes, der sagt, dazu habe ich euch gemacht. Und es ist spannend, wenn man allein mal so diesen Korintherbrief nimmt, aus dem wir gerade drei Verse gelesen haben und aus dem dann unser üblicher Einsetzungstext kommt, auch für das Abendmahl. Ein Brief, der geschrieben ist an eine Gemeinde, wo es wirklich drunter und drüber ging. Wenn ihr mal so die ganzen 16 Kapitel vom ersten Korintherbrief durchlest und mal so euch eine Liste macht, was der Paulus alles zu kritisieren hat an dieser Gemeinde, oh, da wird es euch ganz anders. Da wisst ihr dann erstmal wieder, was für eine tolle Gemeinde wir in Freudenstadt haben. Ja? Also da kann ich mich dann wieder richtig dran freuen, so an, wenn ich dann all die Probleme sehe, die wir nicht haben, die da drin steht. Ja? Und an diese chaotische Gemeinde schreibt Paulus. Und er schreibt, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, an die Heiligen in Korinth. Ja, Moment mal, an welche Heiligen in Korinth? Ja, also wenn du dann liest, was sie alles machen, die sind im Streit miteinander und haben sich entzweit. Und der eine sagt, ich hab's mir mit Paulus, und der andere mit Petrus, und der dritte mit Apollos, und der vierte ist ganz heilig und sagt, meine Meinung ist die Meinung von Jesus Christus. Und deswegen kann man die sowieso nicht mehr kritisieren. Ja, das sind Leute, die gehen gegeneinander vor Gericht. Das sind Leute, die haben sexuelle Beziehungen miteinander in Familiennähe, wo das eigentlich nicht geht. Ja, das sind Leute, die nehmen an heidnische Opferfeste teil. Das sind Leute, die sagen, im Grunde genommen können wir eh alles machen, was wir wollen, denn wir sind ja schon erfüllt mit dem Heiligen Geist und eigentlich kann ja gar nichts mehr schief gehen. Das sind Menschen, wo die Liebe füreinander fehlt. Das sind Menschen, die andere durch völligen Bruch mit dem, was ihre Kultur so vorschreibt, völlig vor den Kopf stoßen und schockieren. Also da geht so viel schief in dieser Gemeinde, und dann schreibt Paulus im Namen Jesu an die Heiligen in Korinth. Und da verstehe ich plötzlich, das geht doch gar nicht in erster Linie darum, was ich mache. Es geht darum, was Jesus getan hat. Er macht mich, er ruft mich hinein in diese Familie. Er macht uns zu dieser Gemeinschaft der Heiligen. Ja, und dann kommt immer in zweiter Linie der Anspruch, dass er sagt, jetzt mit der Hilfe des Heiligen Geistes, den ich in euch hineinlege, jetzt lebt doch auch so. Ihr seid doch schon. Jetzt lebt auch so. Aber es fängt immer bei ihm an und nicht bei mir. Und er hat alles schon getan. Zu seinem Tisch komme ich nachher. Kommen wir nachher. Zu diesem Tisch kann man nicht alleine kommen, sondern wir kommen als die Gemeinschaft der Heiligen, zu der er uns gerufen hat. Jeden Einzelnen von uns, das ist ganz wichtig, dass er jeden kennt. Du gehst nicht in der Masse unter. Na, dass er halt sagt, naja gut, also da waren nicht so viele Heilige, da ist mir gar nicht aufgefallen, dass der eine da noch irgendwie mit durchgerutscht ist. Gott kennt dich durch und durch und er ruft dich ganz persönlich als Einzelnen an diesen Tisch. Und doch ruft er immer eine Gemeinschaft, ruft er immer eine Familie, die er überhaupt erst geschaffen hat. Bei ihm kommen wir zusammen und das werden wir nachher ganz deutlich auch sehen, hier jetzt mit dieser ungewohnten Bestuhlung im Kreis, dass wenn wir auf dieses Kreuz zugehen, dass wir dadurch auch näher zueinander rücken. Ganz automatisch. Anders geht es gar nicht. Er ruft uns hierher. Und er lädt ein. Das ist ganz wichtig, uns heute Morgen das auch einfach mal nochmal zu verstehen, dass das nicht irgendeine Veranstaltung ist, wo die Volksmission Freudenstadt oder wer auch immer, welcher Verein oder auch immer heute Morgen einlädt zum Tisch, um Brot zu nehmen, Wein zu nehmen, sondern Jesus Christus selber einlädt. Er ist der Einzige, der das tun kann, weil das, was wir hier feiern, aus dem rauskommt, was er bereits getan hat am Kreuz. Und er sagt, komm, das war ja für dich, das war ja für euch. Für euch habe ich mein Leib hingegeben, für euch ist mein Blut geflossen. Ihr dürft zu diesem Tisch kommen und ihr dürft feiern, dass ihr Gottes Kinder seid, weil ich bereit war, für euch an diesem Kreuz zu sterben. Ich lade euch ein. Und dann feiern wir nachher gemeinsam, feiern wir ein Fest und wissen uns eingeladen. Eingeladen von dem Gott, dessen Gnade so weit geht, dass er nicht kommt und erstmal nachmisst, wer denn heute Morgen überhaupt dabei sein darf. Dass man da nicht erst ein Formular ausfüllen muss und beweisen muss, dass man auch das nötige Heiligkeitsniveau erreicht hat, um heute Morgen an seinem Tisch stehen zu dürfen. Sondern von einem Gott, der bedingungslos alles für uns gegeben hat und deswegen auch bedingungslos einladen kann. Mir ist es wichtig heute Morgen, und das ist auch ein Anliegen von unserer ganzen Ältestenschaft, dass wir kurz vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, warum wir mit dieser offenen Einladung feiern. Mir ist auch bewusst, dass es da durchaus schon Fragen gab in der Vergangenheit. Wer dabei war, als wir im Dezember unser Abendmahl gefeiert haben, der hat ein ganz besonderes Abendmahl miterlebt. Wir hatten ja im Dezember, Anfang Dezember, hatten wir Asylbewerber aus Freudenstadt eingeladen, mit uns zu essen. Vielleicht wisst ihr das noch, wir hatten denen die Gutscheine gegeben und gesagt, euer Essen ist schon bezahlt, kommt und esst mit uns nach dem Gottesdienst. Und auf den Gutscheinen stand ausdrücklich drauf, dass es nicht Zwang ist, in den Gottesdienst zu kommen, um das Essen zu bekommen. Sondern man kann nach dem Gottesdienst kommen und man kriegt das Essen. Wir würden uns aber natürlich freuen, wenn sie trotzdem auch unsere Gäste sind im Gottesdienst. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe dann gedacht, naja gut, also wenn sich da vielleicht so ein, zwei in den Gottesdienst führen, dann ist das ja schon eine tolle Sache. Ja, also wenn überhaupt, dann wird so der große Schwung, der wird halt hinterher zum Essen kommen. Und das ist ja auch völlig okay, dazu haben wir sie eingeladen. Und wir waren dann selber überrascht von der großen Menge von Leuten, die dann in unserem Gottesdienst waren. Aber als der Gottesdienst so weiterging und wer dabei war, erinnert sich vielleicht, der kann sich noch erinnern, wir haben ein Abendmahl vorbereitet, so wie wir es oft gefeiert haben, an unseren kleinen Tischle in Gruppen. Und ich habe meine Predigt gehalten und wir waren im Lobpreis nach der Predigt und plötzlich fällt mir auf, Mann, wie machen wir das jetzt eigentlich? Wir haben so viele Gäste da heute Morgen, die eigentlich keine Ahnung drum haben, was wir da nachher machen. Tatsache ist, und das war mir bewusst in diesem Moment, da sind viele Leute dabei, die haben sich noch nicht bewusst für Jesus Christus entschieden. Die sind vielleicht noch, unser Konferenzredner hat es so schön gesagt, auf dem Weg zurück zu Gott. Da wollen wir sehr begleiten und wollen sie einladen dazu. Aber die sind nicht so weit. Wenn ich ganz konsequent bin und jetzt so mache, wie wir immer machen, dann wird nachher Folgendes stattfinden. Wir werden als Gemeinde unser kleines besinnliches Glaubensfestle feiern und unsere Gäste, die wir extra eingeladen haben, denen werden wir sagen, liebe Leute, wir machen jetzt was, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht verstehen und das ist jetzt auch nicht so wichtig, das erklären wir euch irgendwann mal. Ja, bleibt einfach sitzen und wartet ab, ja, in 10 Minuten sind wir wieder für euch da. Das wäre ein seltsamer Umgang mit Gästen gewesen, oder? Und wir haben ja dann ganz spontan das Abendmahl in 3 Sprachen gefeiert an diesem Gottesdienst, alle gemeinsam. Und wir haben alle eingeladen. Und das hat hinterher Fragen ausgelöst, das ist mir bewusst. Wir haben an diesem Tag Abendmahl gefeiert mit Menschen, die sich noch nicht bewusst für Jesus entschieden haben. Das weiß ich. Ob die dann nur einfach gar nicht geglaubt haben oder Muslime waren oder sonst was, das ist, spielt eigentlich letztlich dann gar keine Rolle mehr an dieser Stelle. Und haben hinterher nochmal ganz bewusst darüber nachgedacht, was bedeutet denn dieses Ding hier für uns? Das ist eh seltsam, dass man als Christ es für nötig hält, im Gottesdienst dann noch irgendwie ein kleines Stück Brot zu bekommen und einen Schluck Wein zu trinken. Und ich möchte gerne mit euch heute Morgen einfach nochmal ganz kurz nochmal klären, was hier eigentlich passiert. Und dazu machen wir ein bisschen Kirchengeschichte, das schadet ja gar nichts, wenn man ein bisschen so eine Ahnung hat. Wenn wir zurückgehen in die Zeit der Reformation, da fing die große Diskussion über das Abendmahl an. Zur damaligen Zeit war die katholische Sicht die einzige, die es gab zunächst mal. Die katholische Sicht heißt, dieses Abendmahl ist ein Sakrament. Das ist ein Wort, das hat man immer schon mal irgendwann gehört, aber viele wissen gar nicht genau, was das bedeutet. Ein Sakrament bedeutet, dass Gott in der unsichtbaren Welt etwas tut. Das ist für uns natürlich immer schwierig, das dann wahrzunehmen, weil es in der unsichtbaren Welt ist. Ja? Aber das sich verbindet mit was Sichtbarem, das wir tun, und daran kann man es dann erkennen und merken, Gott ist gerade dabei, in meinem Leben auch was zu tun, was weit darüber hinausgeht, dass ich jetzt gerade Brot esse und Wein trinke. Das ist die Grundidee von Sakrament. Über die Jahrhunderte hat sich das Verständnis so weiterentwickelt, dass man da so fast was, ich sage das mit Vorsicht und in Anführungszeichen, aber fast was Magisches drunter verstanden hat. Ja? Wenn hier das Brot gebrochen wird und der Kelch hochgehoben wird, und dann, damals wurde er ja noch nicht weitergegeben, aber wenn wir dieses Fest miteinander feiern, dann passiert irgendwas. Aber, und das ist dann wie aus jeder Disney-Geschichte oder sonst was, die wir kennen, wo irgendein Zauber aufnimmt, das funktioniert natürlich nur, wenn man es richtig macht. Ja? Und deswegen ist es in der Gedankenwelt von damals ganz, ganz wichtig, dass es auf richtige Art und Weise geschieht, sonst kann Gott ja nichts tun. Da darf man ruhig mal auch das über das Gottesbild nachdenken, das dahinter steht. Wenn Gott nur dann was tun kann, wenn wir hier ganz genau die Prozedur einhalten. Konkret hat man sich damals vorgestellt, dass wenn der Priester, wenn er dieses Brot hochhält und bricht und die Abendeinsetzungsworte spricht und dann den Kelch hochhält, und die Einsetzungsworte spricht, dass dann eine Verwandlung passiert. Auf eine Art und Weise, die man nicht sieht, verwandelt sich dieses Brot tatsächlich in den Leib Jesu und der Wein tatsächlich in das Blut Jesu. Und es findet also auf eine geheimnisvolle Art und Weise das Opfer Jesu Christi vom Kreuz noch einmal statt hier in unserer Mitte. Das war das Zentrum der Gottesdienstfeier damals überhaupt. Dann kam Martin Luther und hat sich über vieles Gedanken gemacht und festgestellt, ja, aber im Moment, so steht es aber in der Bibel nirgends drin. Und man hat angefangen, über das Abendmahl neu nachzudenken. Und Martin Luther, der ein Mensch seiner Zeit war, der ist weit gegangen, aber er war nicht bereit, so ganz diese Gedanken aufzugeben. Und Martin Luthers Erklärung war, dass Gott im Abendmahl auf eine Art und Weise, die man nicht erklären kann, irgendwie nochmal besonders da ist. Aber wie, das kann man einfach nicht sagen. Da hat er sich dann auch ein bisschen zurückgehalten. Und dann gab es aber einen zweiten Flügel der Reformation, ganz stark in der Schweiz, Zwingli und dann die sogenannten Wiedertäufer. Die haben in die Bibel reingeschaut und haben gesagt, Moment mal, worum es Jesus geht, ist doch einfach die Erinnerung an das, was er damals getan hat. Wir brauchen das ja auch gar nicht, dass irgendwie das Opfer Jesu nochmal geschieht. Warum denn? Er ist ein für alle Mal für die Schuld der ganzen Welt am Kreuz gestorben und das reicht aus. Das muss nicht wiederholt werden in irgendeiner Art und Weise. Wir schauen heute zurück 2000 Jahre und wir wissen, Jesus hat alles getan, was notwendig war. So, und das heißt, wir feiern Erinnerung. Dieses Brot ist ein Symbol für uns, dass Jesu Leib gebrochen wurde. Dieser Becher ist ein Symbol für den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat in Jesus Christus. Das tut er nicht in dem Moment, wo ich daraus trinke. Und das ist auch kein Blut, sondern das ist Traubensaft, der mich daran erinnert, an diese Sache. Aber natürlich passiert in mir was, es löst was aus. Es erinnert mich zurück an das, was damals geschehen ist. Und weil es geschehen ist, weil Jesus am Kreuz für alle gestorben ist, deswegen gilt diese Einladung Jesu auch allen. Und deswegen hat ein ganzer Zweig der Christenheit seit dieser Zeit das Abendmahl so gefeiert. Als Erinnerungsmahl und als Einladung an alle. Zu diesem Teil der Christenheit gehören wir. Das ist der Teil, wo die Pfingstgemeinde, zu der wir gehören, herkommen, wo wir unsere Wurzeln haben. Und das ist Teil unseres Glaubensguts, das wir nicht an irgendeiner Stelle aufgegeben oder abgelegt haben. Vielleicht tut es uns manchmal gut, darüber nachzudenken. Das hat sich ja manches durchmischt, auch mit der Zeit. Manche kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und haben vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, dass in verschiedenen Gemeinden das Abendmahl mit einem ganz anderen Verständnis gefeiert wurde. Das ist unseres. Ein Erinnerungsmahl, in dem Gott einlädt, alle Menschen einladen, sich zu diesem Kreuz rufen zu lassen, in diesen Symbolen nochmal neu zu begreifen, was Jesus getan hat. Und das dann im Glauben auch nochmal neu dankbar von ihm anzunehmen. Das werden wir heute wieder feiern. Diese Einladung Gottes wird heute wieder so offen da sein. Die hat sich nämlich nicht geändert. Die Einladung vom Kreuz gilt unverändert. Und ich weiß nicht, wer heute kommt. Das wird auch niemand kontrollieren, wer heute kommt. Keiner wird sagen, du darfst oder du darfst nicht, weil Gottes Einladung einfach allen gilt. Da werden sicher manche Leute nachher da sein, für die wird es ein ganz zutiefst bewegender Moment sein. Du wirst zwar nur ein Stück Brot essen und nur einen Schluck Traubensaft trinken, aber du wirst in dem Brechen des Brotes neu verstehen, was Jesus für dich getan hat. Das wird dein Herz berühren. Du wirst Gottes Gegenwart, die ist nicht anders da wie in jedem Augenblick, sonst auch, er ist ja immer da. Aber du wirst sie ganz nochmal ganz intensiv wahrnehmen in dem Moment. Du wirst berührt sein von der Tatsache, dass hier Geschwister da zusammenkommen rund um den Tisch. Menschen, mit denen du sonst nichts zu tun hättest, aber mit denen dich Gott zusammengeschweißt hat als Familie. Das wird was tun für deinen Glauben. Du wirst daran wachsen, an diesem Verständnis. Heute wieder neu, wie all die Male vorher. Und dann wird es Menschen geben, die werden diese Symbole in die Hand bekommen, ein Stück Brot gebrochen, ein Stück Traubensaft gebrochen. Und vielleicht schaust du das an und sagst, das sagt mir jetzt gerade recht wenig. Das ist ein Stück Brot, das ist ein Stück Traubensaft. Das ist schade, wenn das passiert. Aber Gott schließt solche Menschen nicht aus von seiner Einladung. Alles, was wir tun können, ist immer wieder neu zu feiern und zu erklären und die Einladung, die Jesus ausgesprochen hat am Kreuz, neu auszusprechen und Menschen einladen. Und dann zu bitten, Heiliger Geist, berühre du jetzt die Herzen derer, die da kommen. Das ist unser Auftrag. Und dann feiern wir miteinander. Das war jetzt schon lange nicht mehr kurz, Janik, das weiß ich. Ja. Aber ein letztes Wort würde ich gerne an der Stelle sagen, weil das dann immer wieder auch durch die Diskussion geistert, weil dann immer wieder auch noch der Begriff reinkommt, dass man das Ganze auch noch unwürdig tun kann. Und sich Menschen immer wieder zurückhalten lassen von dem Gedanken, dass ich vielleicht gar nicht würdig bin, dieses Mahl zu nehmen. Wenn das dein Gedanke heute Morgen ist, dann hast du recht. Dann hast du absolut recht. Es gibt in diesem Raum überhaupt gar niemand, der würdig ist, das Abendmahl zu nehmen. Wenn es irgendjemand gäbe, der kommen könnte und sagen, weißt, ich bin so ein toller Kerl, ja, ich habe so ein tolles Leben, wenn Gott vom Himmel runterguckt, der freut sich immer nur und sagt, wunderbar, so müssten es alle anderen machen, dann wäre es perfekt. Wenn irgendjemand kommen kann und sich einladen zu hören, das ist doch klar, dass ich Gottes Gast sein darf, dann hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Die traurige Tatsache ist, dass niemand von uns würdig ist. Und dass Gott dann kommt, das ist das Begeisternde, das ist ein Evangeliumzentrum überhaupt, dass Gott kommt in eine unwürdige Welt, zu unwürdigen Menschen und sagt, ich komme und ich lade euch ein, nicht weil ihr so toll seid, sondern weil ich eure Schuld getragen habe und alles verdient, weil ich alles getan habe. Heute Morgen kommen lauter unwürdige Menschen, die sich einladen lassen. So, wenn du dich jetzt fragst, warum das im Korintherbrief dann trotzdem drinsteht, dann lass dir gesagt sein, dass es im Griechischen eindeutig, und zwar das kann man gar nicht anders übersetzen, dass es um die Art und Weise des Essens geht. die unwürdig ist. Und dann sind wir mittendrin wieder in einer Gemeindesituation, wo Menschen ohne Rücksicht auf andere sich die Bäuche vollschlagen. Die Reichen kriegen viel, die Armen kriegen gar nichts. Die einen fangen schon an, wenn die anderen noch gar nicht da sind und nachher ist nichts mehr übrig. Da nimmt keiner Rücksicht aufeinander und dann gleichzeitig behaupten sie, wir sind diese Gemeinschaft der Heiligen, der eine Leib Christi. Und da sagt Paulus, sowas ist unwürdig. Ihr feiert nicht Abendmahl da, da passiert was ganz anderes bei euch. Ja? Da geht es nicht darum, wie heilig du bist in dieser Frage. Ja? Deswegen lasse ich heute Morgen einladen. Du darfst kommen zu diesem Tisch. Und jetzt, bevor das also das kurz dann noch länger wird, bitte ich unser Lobpreisteam, dass ihr zurückkommt. Und wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach uns nochmal einstellen auf diesen Jesus. Einfach diese Einladung Gottes nochmal in unser Herz hineinklingen lassen. Nochmal drüber nachdenken, wie schön das ist, dass Gott unwürdige Menschen wie uns einlädt. Und dass wir heute Morgen nehmen und essen dürfen und feiern dürfen, was Gott für uns getan hat. Wir singen ein paar Lieder miteinander, wir nehmen uns Zeit zum Gebet und dann wird die Einladung kommen zu Gottes Tisch, wo ich mich darauf freue, euch zu treffen heute Morgen.